Als ich fertig bin, gehe ich in die Damentoilette, wobei ich als erstes ein Schild an die Tür hänge, das darauf hinweist, dass gerade sauber gemacht wird. Frauen kommen nie rein, solange ich putze. Vielleicht halten sie das rote Strichmännchen auf dem Schild für einen Perversen. Wenn ich fertig bin, leere ich den Eimer und trage ihn zusammen mit dem Mob zurück in mein Büro. Ich hole mir einen Besen und fege damit die Korridore und den Boden vor den kleinen Arbeitsbereichen, wobei ich mich immer weiter auf das Besprechungszimmer zubewege. Sobald ich es erreicht habe, brauche ich mich nicht mehr darum zu bemühen, unsichtbar zu erscheinen, denn ich bin der Einzige in diesem Raum. Die tägliche Arbeit hat begonnen. Man hat Spuren gefunden, Indizien, denen man folgen muss, Gebete, die nicht erhört werden. Ich lehne den Besen gegen die Tür. Das Besprechungszimmer ist ziemlich groß. Rechts zieht sich ein Fenster über die gesamte Breite des Raums, von dem aus man einen Blick über die ganze Stadt hat. Links sieht man durch ein weiteres Fenster auf den übrigen dritten Stock. Im Augenblick kann man nur dünne, graue Jalousien erkennen, die allesamt geschlossen sind. In der Mitte des Zimmers steht ein langer, rechteckiger Tisch mit mehreren Stühlen darum. Früher wurde der Raum für Verhöre benutzt, weil er so einschüchternd wirkt. Bei so einer Gelegenheit wurden hunderte Fotos an den Wänden aufgehängt und Papiere auf den Boden gestapelt, und Beamte mit Akten auf den Armen gingen vor dem Fenster hin und her, kurz bevor sie vorbeischauten und dem Ermittler, der das Verhör führte, was zuflüsterten. Die Mordwaffe lag dann ebenfalls irgendwo in der Nähe, wo der Verdächtige sie gut sehen konnte, und schon bald glaubte er, dass die Ermittler genügend Informationen über ihn hatten, und er brach unter dem Druck zusammen. In der Ecke neben dem Fenster steht eine große Topfpflanze. Ich gieße sie besonders sorgfältig. Wieder trete ich vor die Wand mit den Fotos. Man hat die Bilder der Opfer und der Tatorte an ein langes Korkbrett gepinnt. Auch Fotos der letzten Opfer, Angela Durry und Martha Harris, hängen dort. Was insgesamt 7 Leichen während der letzten 30 Monate ergibt. 7 ungelöste Mordfälle. Bereits nach 2 war den Beamten klar, dass es eine Verbindung gab, trotz eines unterschiedlichen MO, des Modus operandi. Eine MO ergibt sich aus allem, was sich bei der Durchführung der jeweiligen Verbrechen ähnelt. Dieselbe Waffe, die Einbruchsmethode, die Art, wie der Täter sein Opfer angreift. Das ist was anderes als die sogenannte Signatur. Die Signatur ist das, was der Killer tun muss, um seine Befriedigung zu erreichen. Vielleicht masturbiert er über der Leiche oder folgt einem bestimmten Drehbuch oder zwingt sein Opfer, eine bestimmte Rolle zu übernehmen. Einen MO kann man verbessern. Bei meinem ersten Einbruch in ein Haus habe ich ein Fenster eingeschlagen. Später ist mir klar geworden, dass das Glas nicht splittert und weniger Lärm entsteht, wenn man ein paar Klebestreifen anbringt. Danach habe ich gelernt, wie man ein Schloss knackt. Eine Signatur kann man nicht verbessern. Eine Signatur ist das, worum es bei einem Mord überhaupt geht. Sie ist der Lohn. Ich habe keine, weil ich keiner dieser kranken, perversen Bastarde bin, die Frauen umbringen, weil sie das für ihre sexuelle Befriedigung brauchen. Ich mache es aus Spaß. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin nur für 6 der 7 ungelösten Mordfälle verantwortlich. Der 7. wurde mir aufs Auge gedrückt, weil die Polizei unfähig ist. Doch es ist schon komisch, wie die Dinge in dieser Welt dazu neigen, einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Eine Frau, die ich umgebracht habe, ist nämlich nie mehr aufgetaucht. Und wo ist sie? Auf einem Dauerparkplatz. Ich habe ihre Leiche im Kofferraum ihres Autos verstaut, bin in die Stadt gefahren, habe mir in einem Parkhaus ein Ticket besorgt und den Wagen auf dem obersten Parkdeck abgestellt. Es kommt nur sehr selten vor, dass das Gebäude so voll wird, dass jemand seinen Wagen ganz oben abstellt. Ich habe ihre Leiche in eine Plastikplane gewickelt, weil ich dachte, dass das den Geruch vielleicht 1 oder 2 Tage zurückhält. 3, wenn ich Glück habe. Und sollte ich wirklich das ganz Große losgezogen haben, würde eine Woche lang keiner nach oben kommen. Sie war die 2. von meinen 7, und sie ist immer noch dort. Der Wind braust durch das frei liegende oberste Parkdeck und vertreibt den Geruch. Gut möglich, dass bisher noch niemand dort oben war. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, im Kofferraum nachzuschauen, Detective Schroeder. Ich habe das Ticket noch immer als Andenken. Es liegt bei mir zu Hause unter der Matratze versteckt. Als ich anfing, dachte ich, es ist das Wichtigste, die Leiche verschwinden zu lassen. Davon bin ich aber bald abgekommen, denn in allen anderen Fällen wurde die Leiche am Ende ohnehin gefunden und nach der Identifizierung marschierten die Cops immer zuerst in die Wohnung des Opfers. Also hatte ich mir diese zusätzliche Arbeit ganz umsonst gemacht. Nun, wie heißt es so schön? Man lernt nie aus. Also habe ich sie von da an einfach in ihren Wohnungen gelassen. Die Frau auf dem Dauerparkplatz fehlt unter den Gesichtern, die mich ansehen. Stattdessen starrt mir eine Fremde entgegen. Nummer 4 meiner angeblichen 7. Ich kenne ihren Namen und ich kenne ihr Gesicht. Doch ich hatte sie noch nie gesehen, bevor ihr Bild hier angepinnt wurde. Sie ist jetzt schon seit 6 Wochen da. Und jeden Tag lege ich eine kleine Pause ein, um ihr Gesicht zu betrachten. Daniela Walker. Blond, hübsch, mein Typ Frau. Doch leider hatte ich nicht das Vergnügen. Noch im Tod funkeln die Augen im Gesicht der Leiche wie sanfte Smaragde. Es gibt Fotos von ihr vor und nach ihrem Tod. Wegen der Bilder wollte Detective Inspector Schroeder zuerst nicht, dass ich hier reinkomme. Aber entweder hat er das inzwischen einfach vergessen, oder es macht ihm nichts mehr aus. Das Bild der lebenden Daniela Walker zeigt sie etwa 2 oder 3 Jahre vor ihrem Tod als glückliche Frau Mitte 30. Ihr Haar schimmert über ihrer Schulter, als sie sich der Kamera zuwendet. Ihre Lippen öffnen sich zu einem Lächeln. Seit ihr Foto hier hängt, habe ich es keinen einzigen Tag mehr aus dem Kopf bekommen. Und warum? Weil derjenige, der sie umgebracht hat, mir diesen Mord untergeschoben hat. Wer auch immer es war, er hatte zu viel Angst, um diese Leistung für sich zu beanspruchen. Anstatt also zu versuchen, sich auf seine eigene Art stilvoll aus der Affäre zu ziehen, kommt er davon, indem er meinen Namen benutzt. Und das alles ohne meine Erlaubnis. Ich betrachte die Fotos von Nummer 4. Eins im Leben, eins im Tod. Die grünen Augen funkeln auf beiden. Während der letzten 6 Wochen habe ich an kaum etwas anderes gedacht, als daran, den Mann zu finden, der uns das angetan hat. Kann das so schwierig sein? Die Mittel dazu habe ich. Ich bin schlauer als jeder andere in dieser Abteilung. Und wenn ich das sage, dann spricht da nicht nur mein Ego. Ich lasse meine Blicke über die Opfer gleiten. Ich mustere sie genau. 14 Augen starren mich an. Beobacht mich. 7 Augenpaare. Vertraute Gesichter. Bis auf 1. Eine Reihe tiefer Druckstellen bildet eine Halskette um Daniela Walkers Kehle, denn sie wurde erwürgt. Die Druckstellen sind deutlich voneinander abgesetzt, also kann es kein Schal oder Seil gewesen sein. Es sieht eher aus, als stammten sie von Knöcheln. Mit den Knöcheln kann man kräftiger zudrücken als mit den Fingern. Außerdem ist es schwieriger, sich dagegen zu verteidigen. Das Problem beim Erwürgen besteht allerdings darin, dass es 4 bis 6 Minuten dauert, bis man fertig ist. Gut, irgendwann während der ersten Minute hören sie auf, sich zu wehren. Doch dann muss man den Druck noch mindestens weitere 3 Minuten lang aufrechterhalten, um dem Körper die Sauerstoffzufuhr abzuschneiden. Das sind 3 Minuten, die ich für was Besseres nutzen könnte. Wenn man die Knöchel benutzt, steigt die Chance, dass man die Luftröhre des Opfers zerquetscht. Unter der Pinnwand befinden sich mehrere Regale und darauf liegen 7 Aktenstapel, einer pro Opfer. Es ist, als betrachte man eine Speisekarte, obwohl man schon vorher weiß, was man essen wird. Ich trete vor den 4. Stapel und nehme eine der Akten von oben herunter. Jeder Ermittler, der an diesem Fall arbeitet, besitzt eine dieser Akten, und die zusätzlichen Exemplare stehen all denen zur Verfügung, die dem Fall möglicherweise noch zugeteilt werden. Wie ich. Ich öffne den Reißverschluss meines Overalls, schiebe die Akte hinein und schließe ihn wieder. Zurück vor die Wand der Toten. Ich lächle den letzten beiden zu. Es ist ihr erster Morgen in dieser Gruppe. Sie lächeln nicht zurück. Angela Durry. Die 39-jährige leitende Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei. Sie ist an einem Ei erstickt. Martha Harris, eine 72-jährige Witwe. Ich brauchte ein Auto. Sie hat mich dabei ertappt, wie ich ihren Wagen gestohlen habe. Ich nehme meine Sprühflasche und meine Lappen und gehe zum Fenster. Ich putze es 5 Minuten lang, während ich durch die Wasserstreifen und meine Spiegelung hindurch auf die Welt da draußen starre. Schließlich habe ich hier einen Job zu erledigen. Ich putze den riesigen Tisch und laufe dann kurz zurück in mein Büro, um den Staubsauger zu holen. Ich widme mich ausgiebig der Pflege der Topfpflanze und nehme die Mikrokassette aus dem Rekorder, den ich dort versteckt habe, wobei ich darauf achte, den Rekorder nur mit dem Lappen zu berühren. Dann stecke ich das Band in meine Tasche. Ich verlasse das Besprechungszimmer so, wie ich es vorgefunden habe, nur sauberer und mit einer Akte weniger. Ich rolle den Staubsauger in den Vorratsraum auf der anderen Seite des Flurs und fange an, sauber zu machen. Weil niemand in der Nähe ist, besorge ich mir getreu dem Pfadfindermotto allzeit bereit ein paar neue Handschuhe, auch wenn ich heute Abend niemanden umbringen werde. Ich leide nicht unter dem Zwang, ständig Leute ermorden zu müssen. Ich bin kein Tier. Ich reagiere nicht irgendwelche Aggressionen ab, die aus meiner Kindheit stammen, während ich gleichzeitig nach Ausreden suche, warum ich töte. Ich verspüre kein Bedürfnis danach, mir einen Namen zu machen oder so berüchtigt zu werden wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer. Bundy war ein Freak, der während und nach seinen Prozessen jede Menge Groupies hatte, und er hat sogar geheiratet, nachdem er zum Tod verurteilt worden war. Er war ein Versager, der, nachdem er mehr als 30 Frauen umgebracht hatte, geschnappt wurde. Ich will keinen Ruhm. Ich will nicht heiraten. Wenn ich auf Ruhm aus wäre, würde ich jemanden umbringen, der berühmt ist. Wie dieser Typ namens Chapman, der John Lennon so sehr liebte, dass er ihn erschossen hat. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Kerl. Joe, ein absoluter Durchschnittstyp, der einfach ein Hobby hat. Ich bin kein Psychopath. Ich höre keine Stimmen. Ich töte nicht für Gott oder Satan oder den Nachbarshund. Ich bin nicht mal religiös. Ich töte für mich selbst. So simpel ist das. Ich mag Frauen und ich möchte gerne Sachen mit ihnen machen, die sie mich nicht machen lassen. Es gibt wahrscheinlich 2 oder 3 Milliarden Frauen auf der Welt. Eine pro Monat umzubringen, fällt nicht weiter ins Gewicht. Es kommt nur auf die Perspektive an. Ich lasse noch ein paar andere Dinge mitgehen. Nichts Besonderes. Dinge, die die Beamten selbst immer wieder mitnehmen. Nichts, bei dem jemand bemerken würde, dass es fehlt. Hier merkt ohnehin niemand irgendetwas. Der Vorratsraum ist schwer in Ordnung. Er liefert Vorräte ohne Ende. Es gibt keinen Grund, warum er ausgerechnet meine Vorräte nicht aufstocken sollte. Ich schaue auf die Uhr. 12. Mittagspause. Ich gehe zurück in mein Büro. All die Werkzeuge, Drähte und Farben dort benutze ich nicht. Ich putze nur. Jeder hier glaubt, ich hätte den IQ einer Wassermelone. Aber das ist schon okay. Sogar mehr als das. Es ist perfekt. Mein Stuhl ist unbequem und mein Mittagessen ist nicht gerade großartig. Da ich vom Fenster aus einen hübschen Ausblick habe, beuge ich mich vor und betrachte einige Frauen, die als meine zukünftigen Geliebten in Frage kommen. Soll ich hinuntergehen? Rausfinden, wo eine von ihnen arbeitet, wo sie wohnt? Um sie dann eines Nachts irgendwo dazwischen abzupassen? Männer und Frauen schlendern hin und her und nutzen die Straße an diesem warmen Mittag wie eine Singlebar. Die Frauen ziehen sich an wie Huren und sind beleidigt, wenn die Männer sie anstarren. Die Männer ziehen sich an wie Zuhälter und sind beleidigt, wenn niemand sie bemerkt. Ich verwende mein Messer mit der 5 Zentimeter langen Klinge, um einen Apfel zu schneiden. In kleine Stücke, die ich kaue, während ich mir ein Ziel ausspähe. Der Apfel ist saftig. Vor jedem Bissen läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Natürlich kann ich da nicht runtergehen. Ich habe jetzt etwas anderes zu tun, ein neues Hobby. Was wäre ich für ein Mensch, würde ich mir ein neues Hobby suchen und es bereits nach einer Stunde wieder aufgeben? Ich wäre ein Versager. Jemand, der nicht vollendet, was er angefangen hat. Und so bin ich nicht. Sonst hätte ich es nie so weit gebracht. Das Klopfen an der Tür reißt mich aus meinen Gedanken. Niemand kommt je während meiner Mittagspause hierher. Und für einen winzigen Augenblick bin ich sicher, dass gleich die Cops ins Zimmer stürmen und mich festnehmen werden. Ich greife gerade nach meiner Aktentasche, als sich die Tür öffnet, und einen Augenblick später steht Sally vor mir. »Hi, Joe.« Ich lehne mich zurück. »Hi, Sally.«